Radio Salü, die Martina Straten Show.
Ja, das ist schön, dass ihr bei mir seid. Ich habe euch schwer vermisst. Ich hatte ja Urlaub in den Herbstferien und war mit meiner kleinen Tochter eine Woche auf Mallorca, nur wir beide. Andere Erfahrung, ich meine, ich habe das schon mal mit ihr gemacht, da war sie aber noch ganz klein, da war sie so 4. Das war ein anderes Ding. Diesmal war das echt so ein Mädelsurlaub, hat mega Spaß gemacht. Ohne Herrn Straten, ohne die Hunde, ohne Freundin, einfach nur Kind und Mama. Es war wirklich schön und ich glaube, dass wir uns noch ganz lange daran erinnern werden, weil wir ganz viel voneinander hatten, ne? Die Ablenkung fehlte einfach. Du warst eben auf dich geworfen und hast eine schöne Zeit miteinander verbracht. Ich war ganz erstaunt, wie erwachsen die schon ist eigentlich, ne? Kriegt man so im Alltag nicht mit, wenn du so ständig Anweisungen gibst als Mama. Hier Schuhe wegräumen, da, du könntest dir jetzt mal was zu trinken nehmen, da, wolltest du nicht deine Sporttasche für morgen backen? Im Urlaub war das irgendwie anders. Das war echt eine neue, schöne Erfahrung für uns beide. Und ich hatte natürlich im Urlaub auch extrem viel Zeit zum Lesen und habe viele Bücher gelesen. Und eines muss ich euch jetzt vorstellen. Es ist ein Buch, was in Schweden spielt. Ein schwedischer Thriller. Jetzt werdet ihr sagen, boah, ja, das ist der gefühlt hundertste schwedische Thriller. Nee, der ist anders. Der spielt zwar an den wildromantischen schwedischen Schären, aber es hat so eigentlich recht wenig mit Schweden zu tun, außer dass eben das Setting da ist. Er ist von Christina Hauf und heißt In blau kalter Tiefe. Und da geht es um einen Segeltörn eben in diesen schwedischen Schären. Caroline und ihr Mann Andreas erfüllen sich damit einen lang gehegten Traum. Und auch Andreas' junger Anwaltskollege und seine Freundin sind an Bord. Und der undurchschaubare und faszinierende Skipper Eric. Und der Urlaub beginnt mit frischem, sonnigen Wetter und erlesenen Abendessen. Aber bald wird die See rauer und verborgene Konflikte lassen die Luft unter Deck immer drückender erscheinen, bis eines Nachts ein gefährlicher Sturm losbricht. Ich habe natürlich auch die ersten Sätze für euch. Caroline. Es war dunkel im Schlafzimmer, sie hatte die Vorhänge zugezogen, das grelle Licht im Garten ausgesperrt. Über den Monitor ihres Laptops auf dem Bett huschten Bilder in künstlichem Blau, flackerten über den weißen Satin des Lakens. Ein Dokumentarfilm. Andreas hatte ihr vorhin den Link geschickt, damit du in Stimmung kommst. Caroline nahm das Gerät auf den Schoß und sah für ein paar Augenblicke zu. Kamerafahrten übers Meer, eine im Dunst aufgehende Sonne, die sich auf dem Wasser spiegelte, Felsen, die meisten rund und glatt, wie die Rücken von gestrandeten Walfischen, andere zerklüftet, samtblaue Buchten, gesprenkelt mit diesen kargen, hellbraunen Gesteinsbrocken, die Schären, eine einsame, unwirkliche Welt. Es ist ein fantastisches Buch. Es sind nicht nur diese wunderbaren Beschreibungen der Landschaft in Schweden, sondern es ist eben auch diese Spannung, die sich da aufbaut. Diese atmosphärischen Naturschilderungen gepaart mit dieser, ja, mit diesem brodelnden Vulkan unter dieser glatten und tollen und feinen Oberfläche von den Protagonisten. Alles in dieser heilen Welt ist eben nicht heil. Und was da ans Tageslicht kommt, das ist eine tödliche Bedrohung für den ein oder anderen. Mir hat das Buch mega gut gefallen. Ich kann es euch nur empfehlen. Christina Hauf In blau kalter Tiefe ist bei Hansa Blau erschienen. Ich habe es ja eben schon erzählt, dass ich eben im Urlaub mit Kind war und alleine mit Kind. Und da sie ja jetzt erst 10 Jahre alt ist, sie wird jetzt 11, ist es eine ganz spannende Sache auch gewesen, mal so das Kind zu beobachten. Also ich meine, ohne abgelenkt zu sein, einfach mal so in diese Kinderwelt einzutauchen. Und es war so faszinierend, ohne mit Alltagsstress betraut zu sein, einfach nur mal angucken, wie ein Kind auf so viele Sachen reagiert, wie zum Beispiel Fliegen. Jetzt ist sie schon mal geflogen, als sie klein war, aber das war was anderes. Was so ein Fliegen, so ein Ausgeliefertsein mit der kleinen Maus gemacht hat, die hatte echt Flugangst. Die war nachher auch beim Rückflug völlig erleichtert und hat geweint vor Erleichterung, dass wir wieder am Boden waren. Und ich habe mir so gedacht, ja, hey, das ist das volle Ausgeliefertsein. Ne? Als Erwachsener denkst du da gar nicht drüber nach, du vertraust einfach dieser Technik. Aber so ein Kind, ich meine, du sitzt plötzlich über den Wolken. Und dieses Ding, Kinder nochmal so genau anzugucken, ich finde, das geht uns allen ab. Und deshalb geht die Post von Martina in dieser Woche an die Kids. Liebe Kinder, manchmal beneide ich euch um die Wunder, die ihr seht und erlebt und um euren Glauben an das Gute. Ich war in den Herbstferien mit meiner Tochter eine Woche auf Mallorca. Eine Woche wir beide ganz alleine. Kein Papa, keine Hunde, keine Freunde, nur wir. Und es war wunderschön. So intensiv, weil wir nicht abgelenkt wurden. Und ich hatte nochmal einen ganz anderen, einen ganz großen Einblick in das Kindsein. Dieses Staunen über neue Dinge. Dieses Leuchten in den Augen, wenn etwas besonders schön war. Wie ein Sonnenuntergang am Meer oder der Wind in den Haaren beim Autofahren. Oder der kleine Brunnen in dem alten Kloster, aus dem man mit einem Eimer Wasser heraufholen konnte. Jeder Tag war neu und bunt und immer gab es etwas, über das man sich freuen konnte. Und das hat mich nachdenklich gemacht und ich habe mich gefragt, wann wir diese Unschuld verlieren. Lilith ist jetzt 10 und sie hat sie noch. Aber wann wird das anders? Mit 13 oder mit 17? Liegt das daran an dem, was man erlebt oder setzt es ganz automatisch ein? Oder gibt es sogar Menschen, die sie sich bewahren können? Ich ertappe mich seit diesem Urlaub immer wieder dabei, dass ich über die Genervtheit und die Unzufriedenheit in mir nachdenke und der einfach keinen Raum mehr geben möchte, sondern dass ich wieder so sein möchte wie ihr Kinder. Freier, ungezwungener, ehrlicher, natürlicher. Manchmal gelingt mir das, manchmal nicht. Aber das Gute ist, dass ich euch nur zusehen brauche, um mich wieder daran zu erinnern. Und dafür danke ich euch und schicke euch liebste Grüße, eure Martina. So langsam schlittern wir ja jetzt dann doch so in die Winterzeit rein und damit auch in die Weihnachtszeit rein. Und mein Freund Arne Waag hat mir schon am Telefon diese Woche erzählt, dass er schon wirklich gestartet ist in Weihnachtswahn. Das heißt zwar noch nicht so, aber es findet in Hamburg tatsächlich etwas Ähnliches wie ein Weihnachtsmarkt statt.
Ja.
Und es gibt in Hamburg tatsächlich etwas, was ich hier so noch nicht erlebt habe, nämlich einen Vorweihnachtsmarkt.
Ja, also, das nennen die aber auch nicht so, um Gottes Willen.
Wie heißt es denn? Ja. Herbstmarkt oder wie heißt
es? Es heißt einfach nur Winterdeck.
Winterdeck?
Ja. Winterdeck, da steht man auf dem Spielbudenplatz, das ist ja da an der Reeperbahn.
Ja.
Und da steht man auf so einer überdachten Fläche und das ist, also im Prinzip ist das wie ein Weihnachtsmarkt. Es ist auch unten mit den gleichen Fressbuden.
Mhm.
Und ja, da habe ich mir gestern Abend so richtig einen reingelötet. Kann ich das sagen?
Ja. Mit Glühwein.
Ich habe es einfach nicht gewusst, dass Glühwein so reinhauen kann. Ich hatte nur 5.
Nur 5? Okay, da wäre ich schon im Krankenhaus.
Ja.
Ich vertrag ja nichts. Aber hör mal, ich finde das schon hart, dass es bei euch jetzt schon losgeht. Weil ich finde, für mich ist so ein Weihnachtsmarkt erst so, also 2 Wochen vor Weihnachten. Dann macht er mir Spaß. Und alles andere bin ich raus.
Ja, ich bin ehrlich gesagt, war ich auch selber fasziniert davon, dass ich überhaupt schon Lust habe auf Glühwein, weil es war auch noch relativ warm.
Ich wollte gerade sagen.
Hier in Hamburg.
Diese Schweißausbrüche.
Ja, das lief ganz gut und ich bin sonst auch nicht so ein großer Weihnachtsmarktgänger. Ich sag's dir mal ganz ehrlich, also alles, was da verkauft wird, brauche ich nicht oder also trinke ich da eigentlich auch nicht.
Naja, bis auf gestern.
Ja, das lief so gut und die Kollegen hatten so ausgegeben, weißt du?
Ja, ich kann schon verstehen. Aber jetzt mal ohne Witz, ich finde, das sagt ja jeder im September schon Lebkuchen, also gerade die Sommerferien sind noch nicht mal vorbei, da haben wir schon Lebkuchen. Die schmecken auch jetzt am besten, finde ich, weil Weihnachten schmecken die mir auch schon nicht mehr. Da bin ich schon immer fressen da dran. Aber ich finde, das ist so schade. Ich weiß auch bei meiner Oma, jetzt, ich weiß, wie sich das anhört. Ich weiß es, Freunde. Aber da war Weihnachten halt Weihnachten und nicht im September. Und da wurde eine Woche vor Weihnachten wurden Plätzchen gebacken. Und dann waren die auch auf. Ja. Nach Weihnachten.
Natürlich.
Aber nicht vorher. Mein Kind fragte gestern, wann backen wir denn Weihnachtsplätzchen? Ich so, spinnst du?
Ja, aber warum denn? Wann backt ihr denn Weihnachtsplätzchen?
Ja, eine Woche vor Weihnachten.
Eine Woche vor Weihnachten? Da schafft man ja alles gar nicht,
doch,
ganz zu essen.
Das schaffe ich. Da kannst du ganz sicher sein. Das schaffe ich. Ja, genau. Ja, also ich bin gespannt, wann mein erster Glühwein sein wird, aber im Moment ist mir definitiv zu warm und zu nass und ich bin noch gar kein bisschen in irgendeiner Winterstimmung. Null.
Auch nicht. Aber ehrlich gesagt, ich bin es nachher auch zu Weihnachten nicht.
Ja,
letztes Jahr habe ich auch schon am 24. gesagt, eigentlich hätte Weihnachten auch erst in 3 Monaten kommen können.
Ja, vor allen Dingen ist es halt nicht richtig kalt meistens. Wir haben dann so 24 Grad und Regen.
Ja.
Weihnachten.
Meinst du, wir müssen vielleicht Weihnachten in den Februar verschieben?
Das wäre eine gute Idee eigentlich. Weil da wäre es mal kalt dann. Aber es fällt bestimmt einem so ein Wintermarkt ein für Februar.
Ja, den gibt's sowieso.
Genau.
Also in Hamburg gibt's den auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich. Mit Glühwein.
Bis März, glaube ich, noch ein Wintermarkt.
Mache ich, komme ich. Ich wünsche dir eine schöne Woche.
Dir auch.
Prost. Ich habe sehr gelacht, als ich diese Woche in den Nachrichten und in den Zeitungen las, dass mein liebster Thriller-Kollege Sebastian Fitzek eine Premiere hatte. Der hatte tatsächlich die Premiere seines Buches Die Therapie. Das ist jetzt als Serie verfilmt worden von Amazon Prime. Und da war halt die Premierenvorstellung dieser Serie in Berlin. Und er hat zu dieser Premiere seine Frau mitgebracht, Linda. Und die Zeitungen sind ausgeflippt, weil normalerweise sieht man Herrn Fitzek eigentlich immer nur solo in der Gegend rumhängen, ob auf Lesungen oder Veranstaltungen, Buchmesse. Er ist meistens alleine da und jetzt war Linda mit. Und das wurde tatsächlich zum Anlass genommen, zu spekulieren, wie steht's denn um Fitzeks Ehe und wie ist denn diese Linda so. Ich habe echt schwer gelacht, weil das ist so typisch Sebastian. Das ist irgendwie so, er macht sein Ding, Linda macht ihr Ding. Und wenn dann alle Lust haben, geht sie auch mal mit zu einem Event. Dass das so eine Welle fabriziert hat, hat er wahrscheinlich nicht gedacht. Was sonst so los war in der Welt der Promis, Stars und Sternchen, habe ich natürlich auch für euch jetzt. Diese Woche wurde es ernst für Jens Lehmann. Der muss nämlich vor Gericht. Dem Ex-Nationaltormann werden Sachbeschädigung, Beleidigung und Betrug vorgeworfen. Lehmann war im Juli 2022 laut Polizei mit einer Kettensäge auf die Garage seines Nachbarn gestiegen und hat da einen Holzbalken durchgesägt. Und weil der angeblich den Blick des Ex-Fußballers auf den Starnberger See gestört hat. Und jetzt beginnt der Prozess am 8. Dezember und ich bin ziemlich gespannt, wie das ausgeht. Sehr schön ist das für Herrn Lehmann ganz bestimmt nicht, aber auch für die restlichen Nachbarn da nicht, denn das soll wohl nicht das erste Mal gewesen sein. Nun gucken wir mal, was daraus wird. Ansonsten gab es diese Woche noch so einiges. Da war zum Beispiel Paris Hilton, die total entsetzt war über das Gelästere über ihren kleinen Sohn, den sie im Internet gezeigt hat. Ganz stolz hat sie Fotos gepostet von ihrem Söhnchen Phoenix auf Instagram und sofort hat sie mega fiese Kommentare über ihr Baby kassiert, vor allem über den Kopf des Babys, denn einige Fans haben den Kleinen mit einer Comicfigur verglichen. Der hat einen etwas größeren Kopf und Paris Hilton stellte klar, mein Engel ist vollkommen gesund und ja, natürlich war der beim Arzt, er hat einfach nur ein großes Gehirn und wenn man im Rampenlicht lebt, dann sind Kommentare unvermeidlich, aber es ist inakzeptabel. Mein Kind oder jedes andere Kind anzugreifen. Und sie ist total verletzt und sagt, sie hat Tage durchgeweint und dass sie diese Worte und diese Lästereien über ihren Sohn ganz, ganz tief getroffen haben. Das glaube ich. Also das ist wirklich keine schöne Sache. Auch nicht so schön ist der Rosenkrieg, der jetzt tatsächlich bei den Pochers abgeht. Bislang habe ich ja immer gedacht, okay, die kriegen das tatsächlich ohne größeres Gedöns auf die Reihe. Aber nein, es hat sich jetzt wirklich ausgepochert. Da ist nichts mehr mit Happy Patchwork Family. Jetzt knallt's richtig und die haben ihre Zusammenarbeit beendet miteinander. Es gibt den erfolgreichen Podcast Die Pochers nicht mehr. Es geht um einen anderen Mann. Angeblich wurde Amira mit Motivationscoach Bion Katilatou gesehen. Das ist ein ziemlich charismatischer Mann, der sehr viele Coachings macht im Internet. Und diesen Glücksguru, wie ihn manche nennen, den hat Amira wohl im Februar auf einem Flug nach Bali kennengelernt. Der Kontakt soll nicht abgerissen sein. Er hat allerdings eine Frau und einen einjährigen Sohn. Und trotzdem wird wild spekuliert, dass Amira etwas mit Bion hat und Olli Pocher ist daraufhin ausgerastet und seitdem ist da jetzt nichts mehr mit, es geht uns allen gut und wir sind Happy Patchwork. Ich glaube, von dieser Geschichte hören wir dann doch noch mehr. Wenn man so im Urlaub ist, so wie ich letzte Woche, dann stellt man dann plötzlich fest, wie fernsehabhängig man eigentlich ist. Im Urlaub hatten wir genau 4 deutsche Programme. Das muss man sich echt mal reinziehen. Das ist tatsächlich in Hotels immer noch so, dass du 4 deutsche Programme kriegst. Den Rest spanische Programme und vielleicht auch ein paar englische Programme, aber das war's dann. Und ich hatte als Fernsehprogramme 1., 2. Arte und Dreisat. Was auch eine geile Kombi ist, oder? Nichts Privates. Und dann habe ich nicht so viel gucken können. Und als ich zurückkam, war ich dann echt so, boah, ich möchte jetzt wieder mal eine schöne Serie gucken. Auf einem privaten Streamingdienst bitte. Gib mir Netflix, gib mir Amazon Prime, gib mir irgendwas, Disney Plus. Aber ich will was gucken. Und ich habe für euch jetzt aber einen Fernsehtipp, der sich tatsächlich im Fernsehen abspielt und nicht in einer Serie. Und das ist ein ziemlich cooler Film mit einer ziemlich coolen Schauspielerin. Der Film, den ich euch in dieser Woche vorstellen möchte, der kommt übermorgen am Montag, 19:45 ZDF, heißt Die Macht der Frauen mit einer wunderbaren Natalia Wörner in der Hauptrolle. Erst schlagen sie zu, dann tut es ihnen unendlich leid. Anwältin Annabel Martinelli, die sich auf Sexualstrafrecht spezialisiert hat, kennt solche Fälle und weiß, dass die Männer nur selten von alleine aufhören, ihre Frauen zu misshandeln. Zora Cafiali und Doreen Markowitz müssen das am eigenen Leib erfahren. Und während Zora versucht, ihren prügelnden Politikergatten Paroli zu bieten, soll Doreen unter Polizeischutz in der Wohnung ihre Sachen packen und in ein Frauenhaus ziehen. Als sich vor Ort herausstellt, dass ihr Mann Polizist ist, lassen seine Kollegen wichtige Beweismittel verschwinden. Und als vor Gericht auch noch ihre beste Freundin gegen sie aussagt, erscheint die Lage aussichtslos. Das ist leider harte Realität in Deutschland. Es gibt so viele Frauen, die erniedrigt, verprügelt und vergewaltigt werden. Verbrechen, die tagtäglich geschehen. Und am Beispiel 2 Frauenschicksale packt Regisseur und Autor Lars Becker dieses heiße Eisen an und zeigt in ganz eindringlichen Bildern, welche enorm belastenden Dinge die Opfer in häuslicher Gewalt erleben. Die Macht der Frauen kommt am Montag 19:45 im ZDF und dann natürlich auch in der ZDF-Mediathek. Ich freue mich sehr auf meinen Gast in dieser Woche. Das ist ein Kollege und zwar neuerdings in zweierlei Hinsicht. Einmal als Radiomoderator und einmal auch als Buchautor. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, Oliver Peral. Hallo.
Ja, vielen Dank, Martina. Vielen Dank für die Einladung. Das finde ich klasse. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich.
Sehr, sehr gerne. Dabei weißt du noch gar nicht, was auf dich zukommt, ne?
Oh je, ich bin gespannt.
Mal auf der anderen Seite und interviewt werden ist auch spannend, oder?
Oh, das fühlt sich total komisch an. Also wie du schon gesagt hast, man ist eigentlich immer auf der anderen Seite derjenige, der kluge Fragen stellt und sich dann entspannt bei den Antworten zurücklehnen kann. Jetzt ist es umgekehrt und ich bin auch richtig ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen. Und das fühlt sich ein bisschen fremd an, aber ich habe schon das ein oder andere Interview geben dürfen. Ich bin ein bisschen im Training.
Sozusagen. Das ist gut. Du hast ein Buch geschrieben und Schnee kann man braten, heißt das. Und es ist, ja, ich finde es schwierig zu beschreiben, weil es ist auf der einen Seite eine Familiengeschichte, es ist auf der anderen Seite auch ein bisschen was Politisches. Es ist ein Drama, es ist eine Liebesgeschichte, es ist von allem was. Wie bist du denn auf den Gedanken gekommen, ein Buch zu schreiben?
Also ich selber bin ehrlich gesagt gar nicht auf den Gedanken gekommen, sondern das war meine wunderbare Frau. Wir haben 2019 geheiratet. Und im Zuge des Kennenlernens habe ich ihr immer wieder ein bisschen was von meiner Familiengeschichte erzählt, bis sie irgendwann meinte, Olli, das musst du auch schreiben. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Erstens kann ich nicht schreiben, zweitens, wie soll das funktionieren, drittens, interessiert es niemanden. Sie war dann sehr beharrlich und hat sanften Druck ausgeübt als Muse. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich probiere es. Und der Anfang war, Martina, schrecklich. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um überhaupt einen Anfang zu finden. Aber um es nochmal sozusagen zu betonen, es war die Idee von meiner Frau. Und ohne meine Frau würde es dieses Buch nicht geben. Da muss man ganz klar sagen, ihr Frauen holt einfach immer das Beste aus uns Männern raus.
Naja, wir versuchen es zumindest. Manchmal gelingt es uns auch.
Ja.
Wie bist du denn da vorgegangen? Das ist ja was komplett anderes als Moderationen im Radio. Du hast gerade gesagt, du hast eigentlich noch nie irgendwas geschrieben. Wie hast du dich daran getastet?
Naja, unser Berufsleben bringt schon ein bisschen das Schreiben mit sich, aber natürlich für ein ganz anderes Umfeld. Also Schreiben für Sprechen nennen wir das Ganze, aber... Was ich so im Laufe meiner 30 Jahren Radio machen gelernt habe, dass man so dieses bildhafte Texten, dieses Stichwort Kino im Kopf, das ist ja ein ganz wichtiger Begriff bei uns Radioleuten. Und das habe ich versucht in meine Texte mit einzubauen. Ich war mir aber nie sicher, ob das funktioniert oder ob das gut genug ist. Also das war auch immer so ein Damoklesschwert, das da über mir schwebte. Und das erste, und da hatte ich auch tierisch Bammel vor, das erste neutrale Urteil eigentlich, ob die Skript halbwegs taugt. Mhm. Das habe ich erst im Grunde genommen vor 2-3 Monaten erfahren, nämlich durch meine Lektorin, die du mir ja auch empfohlen hast. Mhm. Die Tamara, eine ganz wunderbare Lektorin. Sie war eigentlich die allererste neutrale Stimme, die gesagt hat, ja, mit diesem Skript kann man was anfangen, was für mich eine totale Erleichterung war.
Ja, also das
kannst du dir nicht vorstellen. Da ist so viel Last von mir gefallen. Aber klar, ich habe immer Passagen meiner Frau, also Anna, vorgespielt. Und sie hat immer gesagt, ja, ganz toll, super. Da habe ich natürlich gesagt, klar, was sollst du auch sonst sagen? Also von daher war Tamara da wirklich auch eine ganz wichtige Person.
Ich freue mich sehr. Mein Gast in dieser Woche ist Oliver Perall. Normalerweise ist der Radiomoderator in Hannover. Ja. Jetzt hat er aber ein Buch geschrieben. Das heißt, und Schnee kann man braten. Ein wahnsinniger Titel, Olli. Wie bist du auf den gekommen?
Ich habe natürlich für dieses Buch viele Familienmitglieder interviewt und recherchiert. Diese Geschichte ist ja sehr vielschichtig. Es geht ja um Vertreibung, es geht um Flucht, es geht um Gastarbeiter, es geht um Fließbandarbeit bei Karmann. Meine Familie ist ja irgendwann aus dem wunderschönen Spanien nach Osnabrück emigriert als Wirtschaftsflüchtling. Mein Opa als erster, der Vicente, der eine große Hauptrolle spielt in dem Buch. Dann kam mein Vater nach. Und meine Oma, die Ines, väterlicherseits, hat insgesamt 6 Kinder und die Kleinen sind alle erst in Spanien geblieben und waren ganz neugierig, weil mein Vater musste irgendwann nach Osnabrück. Sein Vater hat ihn sozusagen abkommandiert. Und die kleinen Geschwister, die zu Hause geblieben sind, haben ihn irgendwann angerufen und gefragt, erzähl uns, wie das mit dem Schnee ist. Das war für Spanier eigentlich eine unglaubliche Naturerscheinung. Wie müssen wir uns das vorstellen? Erzähl uns das, Julian, erzähl uns das. Und mein Vater hat dann halt am Telefon erzählt, wie das mit den Schneeflocken ist und wie die ganz langsam zu Boden schweben, wie kleine Pusteblumen, und hat dann gesagt, ich verrate euch ein Geheimnis. Aber das dürft ihr keinem weiter sagen, keinem weiter erzählen. Und Schnee kann man braten. Und dieses Telefonat hat wirklich so stattgefunden und ich war von dieser Geschichte so begeistert, dass ich spontan gesagt habe, und Schnee kann man braten, das ist der Romantitel.
Es ist eine wunderschöne Geschichte, es hat von allem was, mich hat natürlich auch die Liebesgeschichte darin fasziniert. Erzähl uns doch nochmal kurz, worum geht es? Also ein bisschen hast du schon angeschnitten, aber geh nochmal ein bisschen in die Tiefe.
Es ist sehr vielschichtig, es beginnt im spanischen Bürgerkrieg Mitte der 30er Jahre. Und es geht dann um Flucht, um Liebe, um Verzweiflung, um Enttäuschung, das ganz große emotionale Besteck. Und im Mittelpunkt steht meine Oma, die wunderbare Ines, die aufwächst in einem kleinen, verstaubten Dorf, Los Isidros, in der Nähe von Valencia. Und die Ines verliebt sich irgendwann durch eine zufällige Begegnung in den spanischen Freiheitskämpfer Manuel, der allerdings für seinen Kampf um ein demokratisches Spanien einen ziemlich hohen Preis bezahlen muss, denn er wird verhaftet, kommt in ein Konzentrationslager, die es bis Mitte der 70er in Spanien gegeben hat, wissen viele auch gar nicht. Mhm. Und irgendwann bekommt Manuel Besuch von seinem viel jüngeren Bruder Vicente. Und Manuel hatte sich zwischenzeitlich auch ein bisschen in Ines verguckt und hat Vicente dann beauftragt, ihr ein Symbol zu übermitteln oder zu überreichen, und zwar einen Stein in Form eines Herzens. Mhm. Und der Vicente schlägt sich dann irgendwann durch nach Los Isidros und überreicht ihr diesen Stein. Und wenig später treffen sich beide dann nochmal auf einer Hochzeit. Und auf dieser Hochzeit ist die Stimmung so gut, dass 9 Monate später mein Vater Julian geboren wurde. Das klingt alles erstmal sehr romantisch. Allerdings muss man sagen, dass die Lebenspläne von Vicente, also meinem Opa, ganz andere waren. Er wollte nämlich Mönch werden, befand sich zu dem Zeitpunkt im Postulat. Das ist eine Art Probezeit für angehende Mönche. Und ja, das klappte dann natürlich alles nicht mehr. Riesenskandal, die Schwangerschaft von Inés, Zwangshochzeit und sein Frust ertränkte er, oder hat er dann in Alkohol ertränkt. Inés hat ihn dann verlassen, was zu der damaligen Zeit ein unglaublicher Akt war für eine Frau. Ja, und so nimmt das Ganze einen sehr dramatischen Verlauf und das sind zusammengenommen so viele tragische Momente, die dann am Ende halt am Fließband in Osnabrück enden als Gastarbeiter, was die ganze Familie letztendlich auch ein Stück weit auseinandergerissen hat. Also da steckt ja ganz viel drin, du hast es schon gesagt, sehr, sehr vielschichtig.
Eigentlich sagen ja viele Leute, Mensch, ich müsste mal ein Buch über mein Leben schreiben, da ich habe so viel zu erzählen, dass es etwas ist, was ich unbedingt noch vorhabe. Aber ich kann euch eins aus Erfahrung sagen, Freunde, es ist nicht so leicht, wie man denkt. Diese Erfahrung hat auch mein Kollege Oliver Perall gemacht, der ist Radiomoderator in Hannover und hat ein Buch geschrieben, das heißt Und Schnee kann man braten. Es ist deine Familiengeschichte, Oliver. Hast du dir das so vorgestellt, alles, oder war das Schreiben leichter oder schwerer als in deiner Vorstellung?
Das Schreiben war noch viel schwerer als in meiner Vorstellung. Wenn ich mir vorstellen muss, davon leben zu müssen, als in Anführungsstrichen normaler Schriftsteller, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also es war zwischenzeitlich echt eine Qual. Natürlich hat es auch Spaß gemacht, wenn man für sich selber gesehen hat, dass man so erste Erfolge erzielt hat, aber im Großen und Ganzen fand ich es richtig, richtig anstrengend. Da bin ich ganz ehrlich.
Aber es ist ja auch schwer, weil du hast ja deine Familiengeschichte beschrieben. Das heißt, du hast eigentlich einen historischen Roman geschrieben, denn der Roman entspinnt sich quasi 1938. Das heißt, es mussten ja auch Fakten stimmen, ne? Also du konntest ja nicht einfach nur was erfinden. Wie hast du denn recherchiert?
Ja, du hast schon recht, es ist ein historischer Roman. Es geht um den Bürgerkrieg in Spanien. Ich habe recherchiert über Gespräche mit meinem Vater. Ich habe recherchiert natürlich im Netz. Gibt es unendlich viele Geschichten über den spanischen Bürgerkrieg. Ich bin dann auch nach Barcelona gefahren, nach Los Isidros in die Region, habe mir das dann auch mit dem Blick eines Schriftstellers genauer angeschaut und bin da auch auf viele überraschende Fakten gestoßen, die mir vorher auch gar nicht so bewusst waren. Mhm. Zum Beispiel, dass Barcelona als erste europäische Hauptstadt bombardiert wurde, sozusagen als Trainingseinheit für die Fliegerstaffeln in Hitlers, bevor sie 39 in den Krieg zogen. Mhm. Und dass bei diesem Bombenangriff über Barcelona über 2000 Menschen gestorben sind. Das wusste ich vorher gar nicht. Also das waren so einige Geschichten, die mich dann auch wirklich erschrocken haben, wie brutal dieser spanische Bürgerkrieg war, in dem letztendlich 1 Million Menschen gestorben
sind. Aber das ist gerade gut, finde ich, dass du hingefahren bist, weil ich finde, wenn man etwas schreibt, du musst ja wissen, wie riecht es da. Weißt du, das ist zum Beispiel was ich extrem habe, diese ganzen Sinne, die man dann benutzt, wenn man ein Buch schreibt, weil genau das macht ein Buch hinterher lebendig und zeigt dir, worum es geht und nicht, es wird nicht nur geschrieben, sondern es wird dir wirklich gezeigt. Und das, finde ich, hast du großartig gemacht.
Ja, es gibt zum Beispiel ein Kapitel, in dem ich beschreibe, wie eine Paella gemacht wird.
Ganz genau.
Das habe ich auch hautnah in Valencia erlebt, denn die echte Paella bedarf einer ganz bestimmten Reissorte und die gibt es nur in Valencia oder bei Valencia. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann fällt es in der Tat hier vielleicht auch darüber zu schreiben, das stimmt. Ja.
Das ist irgendwie alles. Es ist ein politischer Roman, es ist ein historischer Roman, es ist ein Drama, es ist eine Liebesgeschichte und ich finde es wundervoll und es ist vor allen Dingen ein Debüt, Olli, das hast du wirklich ganz großartig hingekriegt. Das schafft noch lange nicht jeder. Du hast gesagt, du liest ein Stück und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du uns vorträgst.
Der Vicente ist auf dem Weg vom Elche nach Los Isidros, um der Inés diesen kleinen Liebesbeweis seines Bruders zu übermitteln. Und auf dem Weg dorthin findet er sich plötzlich in einem Weingut wieder. Der Bauer dort heißt Pablo und der findet den Vicente sozusagen völlig erschöpft. Auf jeden Fall sitzt man irgendwann beim Essen und darum geht es hier. Ich lese jetzt mal vor. Sie saßen zu siebt am Tisch, bevor Pablo das Glas Rotwein erhob, um ein paar Worte an die Gäste zu richten und sie aufforderte, endlich mit dem Essen zu beginnen, hatte der Pfarrer Vorrang mit einem Tischgebet. Das strenge "Lasset uns beten" ließ das allgemeine Stimmenwirrwarr unmittelbar ein. Alle falteten ihre Hände und senkten den Blick. Weit mehr als eine halbe Minute ließ der Pfarrer verstreichen, bevor seine Lippen die ersten Worte formten. Es war ganz ruhig. Die Stille schwebte förmlich über den Köpfen der Männer, die in diesen Sekunden kaum zu atmen wagten. Herr, wir danken dir, dass du uns heute Abend hier zusammengebracht hast. Wir haben Zweifel, oh Gott, hörst du? Große Zweifel. Wir fühlen uns hilflos in dieser wankenden Welt, die aus den Fugen geraten ist. Männer, eben noch Nachbarn, gar Freunde, hassen sich, legen ihren Glauben ab oder verlassen unsere Gemeinschaft. Mütter, Väter, sie trauern um ihre gefallenen Söhne. Und in unseren einsamsten Stunden fragen wir uns, wo ist deine Hand in diesen dunklen Zeiten, die uns führt und schützt? Fragen, auf die wir keine Antworten bekommen, liegen sie doch wohl in unseren Herzen verborgen, tief und versteckt. Und du hast es uns zur Aufgabe gemacht, uns diese Antworten, wie wir in Zukunft miteinander umgehen wollen, selbst zu geben. Aber das ist schwer. Verachtung und Vergeltung sind große Hürden, oh Herr. Misstrauen und Rache sind schlechte Berater. Doch in deinem Sinne versuchen wir dennoch zu handeln, mit festem Glauben an dich und der Gewissheit, dass nur die Nächstenliebe und Vergebung das Licht sein können, das uns den Blick, den Weg in die Zukunft weist. Ich habe das vorgelesen, weil ja, er hat irgendwie einen Bezug zur Realität. Ne? Wenn man sich im Moment umschaut, was die Nachrichten so präsentieren, das sind schreckliche Geschichten und irgendwie, als hätte ich das für diese Zeit geschrieben. Aber das habe ich natürlich nicht. Aber auf jeden Fall finde ich mich in dieser kurzen Passage des Pfarrers durchaus wieder.
Jetzt hast du es beendet. Es ist erschienen. Du bist wahrscheinlich unfassbar stolz darauf. Was sagt die Familie?
Die ist natürlich total begeistert.
Ja.
Zu 90%.
Okay.
Nicht alle, weil ich schreibe ja in diesem Buch als Oliver Wegar-Berger sozusagen die Kindheits- und Jugenderinnerungen auf, auch in einem anderen Schreibstil, in der Ich-Perspektive. Mhm. Und da geht es vor allem auch um das, ja, um die Beziehung zu meinem Vater, die geprägt war von großer Distanz. Mein Vater war viel unterwegs, konnte sehr schlecht Deutsch. Und diese Geschichten erzähle ich aber sehr versöhnlich und auch teilweise humorvoll. Aber mein Vater hat da so ein bisschen Bauchgrummeln mit. Aber ich glaube, ich habe ihn jetzt so langsam überzeugt, dass er auch stolz sein kann, dass sein Sohn ein Buch geschrieben hat.
Schreibst du denn noch eins?
Ich habe schon angefangen.
Echt? Ja, super. Ich sag ja, das macht süchtig. Dann bin ich gespannt auf das nächste und hoffe, dass du dann natürlich auch wieder mein Gast sein wirst. Und lege nochmal allen dein Buch ans Herz. Es ist wirklich eine tolle Geschichte. Und Schnee kann man braten von Oliver Peral. Gibt's überall da, wo man Bücher bestellen kann und auch bei dem großen Internetvertrieb.
Genau. Martina, ich danke dir für die Einladung. Hat ganz viel Spaß gemacht. Wenn ich das zweite Buch fertig habe,
meldest du dich.
Komme ich vorbei. Und wenn du dein nächstes Buch schreibst, denn du warst auch Inspiration für mich, dann lade ich dich auch ein.
Sehr schön, das freut mich. Ich danke dir. Tschüss, Olli. Das war's auch schon wieder für mich. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche. Ihr kennt das ja, ohne den gehe ich nicht. Und ich finde, der macht diesen Podcast heute auch echt rund, weil er hat was mit Kindern zu tun. Und über die Kinder ging es ja schon in Post von Martina. Und irgendwie zog sich das wie so ein roter Faden heute durch. Der Spruch ist wunderschön. Lass sie klein sein, weil sie es nur für eine kurze Zeit sind. Gib ihnen so viel Hoffnung, Liebe und Zeit, wie du kannst. Lass sie weinen, kichern und in der Mitte schlafen, weil sie nur für eine so kurze Zeit so klein sind. Und jeder, der Kinder hat, der kann das nachvollziehen, weil es ist wirklich nur eine kurze Zeit, dieses Kleinsein. Wenn man in dieser Zeit drinsteckt, dann denkt man, boah, jetzt könnten sie aber auch mal langsam alleine essen, oder? Oder sitzen oder auf Toilette gehen. Aber hey, in der Summe gesehen ist es wirklich ein Fingerschnipp und dann sind sie plötzlich 10 oder 14 oder 20. Deshalb genießt die Zeit mit euren Kids, genießt die Zeit mit eurer Familie. Und wir hören uns wieder, ganz bestimmt, im nächsten Podcast. Der kommt dann auch schon nächste Woche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr dabei sein werdet und würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr den Podcast abonniert oder ihm folgt. Das könnt ihr über einen Klick in eurer Podcast-Line machen. Da klickt ihr auf Abonnieren oder Folgen und dann werdet ihr immer informiert, wenn es eine neue Folge der Martina Straten Show als Podcast gibt.
Radio Salü, die Martina Straten Show.